Jens Martin Kruse, ich hoffe, Sie werden jetzt nicht sauer, aber Sie erfahren es erst jetzt, denn in diesem Talk wird eine Frucht eine besondere Rolle spielen, die sich wie ein gelber Faden durch unser Gespräch ziehen soll. Es ist die Zitrone. Der Großreformator Martin Luther schätzte als Speise ja besonders gebratene Heringe mit einem Schuss Zitronensaft, dazu Erbsenpüree. Mögen Sie eigentlich Zitronen?
Ja, außerordentlich gern. Es gibt eine Pasta in Italien mit Zitronen, die liebe ich über alles. Und mittwochs gibt es die bei uns gegenüber in der Bar. Und das ist für mich immer ein fester Punkt, den ich versuche, mir nicht entgehen zu lassen.
Sie arbeiten ja als evangelischer Pastor derzeit noch in Rom, Sie haben es angesprochen, in Italien, dem Land, in dem ja auch die Zitronen blühen, kehren aber im nächsten Jahr nach Hamburg zurück, in die Stadt, in der Sie groß geworden sind. Also das große Reformationsjubiläumsjahr 2017 führte auch zu Neuerungen in Ihrem Leben. Was bedeutet diese private Reformation für Sie und Ihre Familie aus Norddeutschland nach Rom und jetzt wieder zurück nach Hamburg?
Also wir freuen uns sehr, dass wir nach Hamburg zurückkehren dürfen. Das ist eine schöne Perspektive. Wir kennen Hamburg aufgrund dessen, dass wir dort aufgewachsen sind und ich dort studiert habe. Aber bei unseren Besuchen in den letzten 10 Jahren haben wir gemerkt, wie sehr sich die Stadt verändert hat und wie viel sich da auch entwickelt hat. Und darauf sind wir also ganz gespannt und neugierig. Und für unsere Kinder, denke ich, ist es jetzt ein guter Zeitpunkt, auch mal in Deutschland zu leben. Die sind hier in Rom aufgewachsen, ihre Kindheit hat hier stattgefunden und es ist eigentlich ein guter Zeitpunkt und vor allen Dingen eine wunderbare Aufgabe, an der Hauptkirche St. Petri dann tätig sein zu dürfen.
2008, können wir so schildern, sind Sie ja mit Ihrer Frau aus dem ja, stark protestantisch geprägten Norden Deutschlands in sehr katholische Rom gezogen, haben dort eine neue Stelle angetreten als Pastor der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde. Die Christuskirche liegt in der römischen Via Sicilia, Sizilien, ja auch die Insel, wo Millionen von Zitronenbäumen wachsen, Via Sicilia, Christuskirche. Sie haben es angesprochen, Sie kannten Rom von früheren Aufenthalten. Dennoch, was war für Sie eigentlich als evangelischer Geistlicher in Rom, als Sie ankamen, so die größte Herausforderung?
Das ist so gewesen, dass unsere Kinder alle in Hamburg geboren sind. Die waren 4, 2 und 3 Monate alt. Es sind also eigentlich Hamburger, die dann ihre Kindheit in Rom verlebt haben. Und wir waren sehr dankbar, dass wir die Stadt Rom und auch viele Menschen schon kannten, als wir mit unseren 3 kleinen Kindern 2008 umzogen, weil das hat es uns sehr erleichtert, in dieser Stadt anzukommen. Und dann ist es aber durchaus auch nochmal was Besonderes, mit 3 kleinen Kindern diese Stadt kennenzulernen. Aus einer ganz anderen Perspektive, als wenn man einfach so als Tourist kommt. Das war spannend, aber auch eine Herausforderung, weil also diese Stadt eigentlich nicht darauf eingestellt ist, von den Wegen und den Möglichkeiten, den öffentlichen Mitteln mit 3 kleinen Kindern dort unterwegs zu sein. So. Aber dann erlebt man eben eine große Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft der Italiener, die es einem dann sehr leicht machen, auch als Familie in Rom in Italien anzukommen.
Nun war ja auch Martin Luther in Rom, als er dorthin reiste, ja auch noch katholisch. Sie als lutherischer Geistlicher dort in Rom. Gibt es da ein Erlebnis? Gibt es da etwas, wo Sie sagen, da habe ich einfach gemerkt, ich bin doch in einer ganz anderen katholischen Welt?
Das merkt man auf Schritt und Tritt, auch heute noch. In Erinnerung geblieben ist mir aus den Anfangszeiten ein sehr eindrückliches Erlebnis, dass wir, meine Frau und ich, gemeinsam beim Empfang einer deutschen Botschaft hier in Rom waren und ich da auch sozusagen in Dienstkleidung erschien mit einem Collarhemd. Und auf dem Rückweg stiegen meine Frau und ich dann in den Bus ein und ich nahm meine Frau in den Arm. Und dann merkte ich auf einmal, wie der ganze Bus, alle Menschen dort sich umschauten und uns anschauten und sich wunderten, was da so passiert. Und da wurde mir dann sehr klar, dass also verheiratete Geistliche in Rom, in Italien eigentlich so nicht vorkommen. Und dann merkt man schon, dass man aus einem ganz anders geprägten Kontext kommt.
Haben Sie denn in Rom, ich sage mal so in der Herzkammer der katholischen Weltkirche, Luther seine Theologie auch nochmal neu, ganz anders entdeckt? Ist ja manchmal so in der Fremde, dass man dann nochmal sich der eigenen Person nochmal ganz anders versichert, dass die eigene Identität nochmal in Frage gestellt wird. Wie haben Sie das erlebt?
Ganz genau. Also durch das ständig in Frage gestellt sein, beschäftigt man sich natürlich noch mal ganz neu mit seiner eigenen Identität und entdeckt auch viele Dinge vielleicht neu und lernt sie neu wertzuschätzen. Die Grundsituation für evangelische Christen in Rom ist so, dass ein normaler Italiener eigentlich wenig bis nichts davon weiß, dass es eben außerhalb der römisch-katholischen Kirche auch noch andere Christen gibt. So dass wir also, wenn man im Freundeskreis oder am Arbeitsplatz oder beim Sport davon erzählt, dass man evangelisch ist, erstmal erklären muss, was das heißt und dass wir auch Christen sind und dass wir Weihnachten feiern und die Taufe kennen und auch das Abendmahl. Das führt auch dazu, dass man seine eigene Tradition neu wertschätzen lernt und wir versuchen auch in unserer Gemeinde, die Gemeindemitglieder, ihnen nahezubringen, wie gut und wie wichtig ist, dass wir evangelisch sind und dass es gut ist, dass es uns auch hier in Rom mitten im Zentrum der römisch-katholischen Kirche gibt. Und das Schöne in diesem Jahr 2017 ist, dass wir ganz viel Aufmerksamkeit für Martin Luther und die Reformation finden. Und auch das ist eine ganz spannende und für unsere Identität ganz wichtige Erfahrung, dass wir jetzt mit dem, was uns am Herzen liegt, eben auch bei italienischen Menschen auf eine große Offenheit und Neugier stoßen und erzählen können, was es heißt, evangelisch zu sein, wer Martin Luther war oder was die Reformation bedeutet.
Jetzt schildern Sie das mit einer ja doch großen Gelassenheit, auch dieses Anfragen. Das kann ja bei anderen Charakteren vielleicht auch dazu führen, dass man auch gewisse Schroffheit an den Tag legt, wenn man auch mal angefragt wird, ob man denn christlich sei und das als evangelischer Christ. Ich möchte gleich nochmal auf die Arbeit auch Ihrer Gemeinde und auch auf dieses Reformationsgedenkjahr, Jubiläumsjahr eingehen. Zunächst aber nochmal fragen, auch weil Sie Martin Luther nochmal erwähnt haben. Sie haben ja über Martin Luther Ihre Doktorarbeit geschrieben, über die Ausbildung der reformatorischen Theologie und die Reformation in Wittenberg. Im Jahr 2000 war das. Das verlief aber nicht so reibungsfrei, wie ich gehört habe.
Diese Arbeit hatte das Ziel, ein Stück weit zu untersuchen, wie eigentlich die reformatorische Theologie in Wittenberg entstanden ist. Und auf dem Wege dorthin wurde mir immer deutlicher, und darum geht es dann auch in diesem Buch, dass Luther nicht alleine in Wittenberg gewesen ist und die neue reformatorische Theologie nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass sie in Wittenberg an der Universität miteinander diskutiert haben, mit anderen Universitätsprofessoren zusammen, und dass sozusagen das ein echter Dialog, eine Diskussionsgemeinschaft gewesen ist. Mir leuchtet das sehr ein. Für andere war das ein Stück weit ein Sakrileg, dass man sozusagen den Eindruck hatte, man würde die Autorität und die Bedeutung Luthers in Frage stellen. Ich glaube, darum ging es nicht. Aber für andere war das schwierig und da hat es auch manche Auseinandersetzung bis hin zu Polemik gegeben. Heute im Rückblick, nach fast 17 Jahren, ist mein Eindruck, dass sich diese These, die ich damals entwickelt habe, weitgehend durchgesetzt hat. Und das Buch wird gern zitiert und die Quellen werden auch benutzt. Und von daher, glaube ich, lag ich nicht ganz falsch.
Also diese Lust am protestantischen Streit, die kann ich da heraushören, sich dem auch zu stellen, den Diskurs, die Diskussion zu wagen. Wo kommt das bei Ihnen her?
Das ist eine interessante Frage. Also das stimmt, es ist wirklich so, dass mir der Dialog, der Austausch, das Zuhören und ins Gespräch miteinander kommen schon immer ein Herzensanliegen gewesen ist. Und es könnte sein, dass das mit meiner familiären Herkunft zu tun hat, dass ich in einem Pfarrhaus aufgewachsen bin mit sehr offenen Türen, wo immer Menschen waren, mit ganz unterschiedlichen Positionen und Meinungen und Lebensgeschichten. Und da eigentlich von Kind an erlebt haben, wie anregend und bereichernd es ist, in den Dialog mit anderen Menschen zu treten und von ihren Lebenssituationen, ihren Fragen, ihren Wünschen, Hoffnungen zu erfahren. Und das zieht sich tatsächlich wie so ein roter Faden durch mein wissenschaftliches, aber vor allen Dingen auch durch meine Pfarrtätigkeiten.
Jens-Martin Kruse, der Pastor der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom, im nächsten Jahr dann Hauptpastor an der Hamburger Hauptkirche St. Petri. Ich möchte nochmal bei Martin Luther und Rom bleiben. Luther brandmarkte ja, als er nach Rom kam, das gotteslästerliche Treiben in der Stadt. Er beschimpfte die Stadt der Päpste als babylonische Hure. Also harte Worte, geht es um Brüche, um auch Verletzungen. Und vor 2 Jahren wurde nun in Rom auch unter ihrer Mitwirkung, Mithilfe und Vermittlung eine Piazza, ein Platz nach Martin Luther benannt in Rom. Was zeigt das Ihrer Meinung nach?
Also es ist ein ganz schönes und wichtiges Zeichen für die kleine protestantische Wirklichkeit in Rom. Macht deutlich, dass Rom heute eine sehr offene, eine multireligiöse, multikulturelle Stadt ist, wo es neben der großen und prächtigen römisch-katholischen Kirche auch eine kleine und sehr feine, lebendige evangelische Wirklichkeit gibt. Und es erinnert daran, dass Martin Luther, als er 1510, 1511 nach Rom gekommen ist, hier zwar vieles gesehen, aber im Grunde genommen noch sehr wenig Anstoß an dem genommen hat, was er so in Rom erlebt hat. Es gibt also erst relativ spät von ihm Äußerungen über seine Zeit hier in Rom. Erst 20 Jahre nach Rückkehr aus Rom äußert sich Martin Luther. Dann natürlich sehr heftig und mit viel Kritik, aber ich würde sagen, dass er da auch viel von dem einträgt, was er in der Zwischenzeit, in den Zwischenjahren mit der römisch-katholischen Kirche und dem Konflikt um Ablass und das Papsttum erlebt hat. Von daher knüpfen wir mit diesem Platz im Grunde genommen an eine Zeit im Leben von Martin Luther an, in dem da noch viel Gemeinsamkeit gewesen ist. Und das ist, glaube ich, heute für die Ökumene ganz entscheidend.
Jetzt haben Sie ja auch erwähnt, dass das in Rom möglich war, dass man sich da auch offen zeigt, interessiert zeigt, dass also der Protestantismus, auch die evangelische Theologie, nicht nur Kirchenspaltung bedeutet. Auch, aber eben nicht nur. Ist diese Erkenntnis gereift in Rom? Ist die jetzt sozusagen in Anführungsstrichen durchgesetzt, angekommen? Wie erleben Sie das in Ihrem Alltag?
Das gehört für mich zu den großen Wundern dieses Jahres 2017, dass in der Tat diese Einsicht, diese Erkenntnis, dass Martin Luther keine Kirchenspaltung wollte, sondern dass es ihm um die Reform der einen Kirche aus dem Geist des Evangeliums ging, dass die sich heute in Rom, in der Kurie, im Vatikan, bei den Kardinälen, Bischöfen bis hin zu Papst Franziskus weitgehend durchgesetzt hat. Und ich glaube, das kann man nicht hoch genug wertschätzen, dass wir heute uns gemeinsam an dieses Erbe erinnern können und auch die katholische Kirche sagen kann, dass Martin Luther ein gemeinsamer Lehrer im Glauben ist. Das war oder wäre vor 20, 30 Jahren nicht vorstellbar gewesen. Und ich halte das für einen sehr entscheidenden Schritt auf dem Weg zur sichtbaren Einheit der Christenheit. Und ich bin da sehr dankbar dafür. Und ich rechne das auch meinen katholischen Freunden und Kollegen außerordentlich hoch an, dass sie sich so intensiv mit Martin Luther und seiner Theologie beschäftigt haben, dass wir heute doch sehr differenziert und sachlich uns über ihn und sein Erbe verständigen können.
Sie haben ja in diesem Jahr, Jens-Martin Kruse, auch das 200-jährige Bestehen der evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom gefeiert. Wenn Sie uns einmal beschreiben, was ist das vielleicht für eine Gemeinde? Wer geht dorthin? Wer prägt diese Gemeinde? Wie läuft das Gemeindeleben ab in so einer Stadt wie Rom?
Das ist eine sehr kleine, aber wie ich finde, außerordentlich feine Gemeinde. Die hat ungefähr 500 Gemeindemitglieder, von denen sind die meisten deutschsprachig, aber einige auch italienischsprachig. Von daher ist das Gemeindeleben weitestgehend in deutscher, aber eben auch in italienischer Sprache. Das sind Menschen aus allen Berufsgruppen, aus allen gesellschaftlichen Schichten. Das sind viele Menschen, die auf Dauer in Rom leben, weil sie mit Italienern verheiratet sind. Das sind viele Menschen, die aus beruflichen Gründen zeitlich befristet in Rom sind, weil sie in einem der vielen wissenschaftlichen Institute oder in der deutschen Schule oder bei den Botschaften arbeiten. Also das ist ein relativ bunter Haufen von Menschen mit ganz eigenen und oft sehr interessanten Lebensgeschichten. Und zu den Besonderheiten dieser Gemeinde gehört, dass alle Gemeindemitglieder in diese Gemeinde eingetreten sind. Das heißt, wer ins Ausland zieht, ist nicht mehr Mitglied einer evangelischen Kirchengemeinde, sondern muss den Schritt selber wieder tun. Und von daher haben wir es weitestgehend mit Menschen zu tun, die ganz bewusst und sehr gerne in Rom evangelische Christen sein wollen und ihren Glauben leben und gestalten wollen. Und so gibt es eine große Bereitschaft, sich im Gemeindeleben zu engagieren, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist eine sehr dankbare Aufgabe, glaube ich, für jeden Pfarrer, jede Pfarrerin.
Jens-Martin Kruse, der Pastor der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom. Wie kann man sich Weihnachten bei Ihnen in der evangelischen Gemeinde vorstellen? Gibt es da auch einen Weihnachtsbaum? Wo kommt der her? Ist das überhaupt denkbar? Wie gestaltet sich das?
Weihnachten in Rom ist wunderschön. Und es kommt jedes Jahr sehr überraschend, weil es so eine Adventszeit, wie man sie in Deutschland kennt, mit Weihnachtsmarkt und besonderen Traditionen auch in den Familien, in Italien so nicht gibt. Und für uns ist dann der Heiligabend, der 24. Dezember, tatsächlich mit dem Osterfest zusammen der Höhepunkt im Kirchenjahr. Und wir haben jedes Jahr einen großen Weihnachtsbaum, der wird uns seit 3 Jahren von der Botschafterin Frau Schawan, der Botschafterin beim Heiligen Stuhl, geschenkt, die also aus ihrer Heimat, aus Ulm, ein Laster mit 40 Weihnachtsbäumen aus Deutschland nach Rom bringen lässt und dann unter den deutschen Institutionen verteilt. So haben wir tatsächlich eine richtig große Weihnachtstanne dann bei uns in der Kirche. Und es gehört zu den Traditionen, die wir eingeführt haben, dass dieser Weihnachtsbaum immer am Sonntag vor dem Weihnachtsfest von den Kindern und Familien unserer Gemeinde selber geschmückt wird. Wir basteln dann im Anschluss an den Gottesdienst Weihnachtssterne und die werden dort aufgehängt, sodass, wenn dann am Heiligabend die Gemeinde zu den Gottesdiensten kommt, sie ihren Weihnachtsbaum sieht. Und eine besonders schöne Tradition in diesem Gottesdienst an Heiligabend ist, dass dann während der Ansprache alle Lichter in der Kirche gelöscht werden und nur noch der Weihnachtsbaum mit echten Kerzen brennt. Also das lohnt sich mal, Weihnachten in Rom zu feiern und zu den Gottesdiensten in die Christuskirche zu kommen. Sie sind alle sehr, sehr voll und es kommen eben auch nicht nur evangelische Christen, sondern auch für viele römisch-katholische Christen ist das der Weihnachtsgottesdienst schlechthin. Und wir machen also erst ein Christvesper mit Krippenspiel, von den Kindern und Jugendlichen aufgeführt, dann eine klassische Christvesper. Und nachts um 23 Uhr nur noch eine Christmette, die dann in italienischer Sprache ist.
Und es klingt dann auch ein gehöriges Stück Wittenberg durch die Via Sicilia, denn das Glockengeläut Ihrer Christuskirche ist ja ein besonderes.
Das stimmt. Es läuten bei uns in der Christuskirche die Glocken der Wittenberger Schlosskirche, die, als man sie in Rom aufgehängt hatte, waren sie eine Kopie gewesen des Geläutes der Schlosskirche in Wittenberg. In Wittenberg aber wurde dieses Geläut im Ersten Weltkrieg eingeschmolzen, sodass unsere Kopie zum Original geworden ist und wir mit einem Schmunzeln davon erzählen, wer also Luthers Glocken, die Glocken der Schlosskirche zu Wittenberg hören will, der kann das eben nur bei uns in Rom. Und an Weihnachten läuten sie in der Tat kräftig und es gibt viele Nachbarn um unsere Kirche herum, die sich sehr freuen, dieses sehr, sehr schöne und wohlklingende Geläut zu hören.
Jens-Martin Kruse, der Pastor der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom, im Talk auf NDR Info. Jetzt das Reformationsjubiläumsjahr 2017. Wie haben Sie und Ihre Gemeinde das wahrgenommen, aktiv gestaltet?
Wir feiern dieses Jahr 2017 ja ein Doppeljubiläum, 200 Jahre evangelische Gemeinde, 500 Jahre Anfänge der Reformation. Und wir haben uns dann entschieden, dieses Jahr zu nutzen, alle Möglichkeiten, die sich auftun, um davon zu erzählen, im italienischen Lebenskontext, was es heißt, evangelisch zu sein. Und unsere kleine Gemeinde hat in diesem Jahr um die 100 Veranstaltungen zusätzlich aufgelegt, die sich mit dem großen Thema Martin Luther und Reformation beschäftigen, auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Wir haben versucht, möglichst differenziert und vielfältige Dinge zu machen, die ganz viele Menschen ansprechen, ob das jetzt Angebote waren für Kinder und Familien oder kulturelle Veranstaltungen oder Vorträge. Und dieses Jahr ist wie ein Füllhorn mit wunderbaren Veranstaltungen und Begegnungen dieser Gemeinde. Und wir stehen jetzt am Ende dieses Jahres staunend und dankbar vor ganz vielen neuen geöffneten Türen und können im Grunde genommen kaum fassen, wie viel Aufmerksamkeit, Interesse und Wohlwollen wir im römischen Kontext gefunden haben.
Nun gab es in Deutschland so eine zum Teil ausgemachte Meckerstimmung, gab eine Diskussion darum, inwieweit die EKD oder auch einzelne Wissenschaftler diese Bedeutung des Reformationsjubiläums erklären können, was eigentlich gut, was richtig gewesen wäre. Wie haben Sie das aus Rom wahrgenommen, wie in Deutschland das Reformationsjahr gefeiert, begangen wurde?
Also diesen Konflikt habe ich aus der Entfernung mit leichter Verwunderung wahrgenommen. Und es ist vielleicht irgendwie auch eine Form von Protestantismus, dass man sich nicht so richtig freuen kann an dem, was gut gelingt. Also ich glaube, wenn man in die Gemeinden schaut in Deutschland, dann ist da ganz viel Schönes und Wichtiges in diesem Jahr entstanden. Ein großer Reichtum. Die Gemeinden, die ich kenne, haben sich so wie hier in Rom, auch in Deutschland, sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Und durch diese Beschäftigung mit Luther und diesem besonderen Gedenkjahr, glaube ich, ist in ganz vielen Gemeinden neues Bewusstsein dafür entstanden, dass wir auch inhaltlich als Kirche viel anzubieten haben. Und ich denke, dass das ganz breit und vielfältig auch von den Menschen wahrgenommen ist. Und ich glaube, es tut Kirchenleitungen und Universitätsprofessoren gut, diesen Blick auf die Lebenswirklichkeit der Menschen und der Gemeinden zu richten und statt sozusagen ihre Spiegelfechteleien auszutragen.
Was bedeutet für Sie ganz praktisch Ökumene dann?
Ökumene bedeutet für mich ein großes Geschenk. Ökumene ist eine unglaubliche Bereicherung. Der Dialog mit anderen zeigt den großen Reichtum des christlichen Glaubens und da gibt es sehr, sehr viel zu lehren und das ist das Erste. Das Zweite ist, in meiner Gemeinde gibt es viele Menschen, die in konfessionsverbindenden Ehen leben. Und das bedeutet häufig auch, dass Menschen aushalten müssen, dass wir als Kirchen noch nicht mehr Gemeinschaft ermöglichen können, ermöglicht haben. Das heißt, Ökumene hat viel mit dem Schmerz, mit dem Leiden von Menschen zu tun. Und für mich als Geistlichen liegt darin die Verpflichtung, meinen Beitrag dazu zu leisten, dass wir das, was trennt, überwinden, damit Menschen eben auch gemeinsam das Abendmahl, die Eucharistie feiern können. Das wäre so ein wichtiger Punkt. Und dann ist es wunderschön, Ökumene zu feiern. Das ist so der dritte Punkt, miteinander Gottesdienst zu feiern und den einen Glauben zu leben und zum Ausdruck zu bringen und zu erfahren, dass das heute schon möglich ist, diese Einheit im Glauben an Jesus Christus zu leben und zu erfahren, das ist ein großer Reichtum, den wir haben. Und deshalb würde ich sagen, Ökumene ist nicht irgendwie ein Hobby oder eine Nebensächlichkeit, sondern die Grunddimension von Kirche.
Die Begegnung spielt ja eine ganz wichtige Rolle in Ihrer Gemeinde. In der Via Sicilia waren ja bislang drei Päpste zu Gast. Papst Johannes Paul II., 1983 als erster Papst überhaupt seit der Reformation, der eine evangelisch-lutherische Kirche besucht hat. Sie, Jens-Martin Kruse, haben persönlich zwei Päpste begrüßen können und auch kennengelernt. 2010 Benedikt XVI., der sein Lieblingsgetränk übrigens auch Zitronenlimonade ist, und 2015 Papst Franziskus, mit dem Sie nach dem Gottesdienst am Sonntagnachmittag noch gemeinsam mit Ihrer Familie ja zusammengesessen haben. Was gab es denn danach eigentlich zu essen?
Das passt. Zitronenkuchen. Den hatte meine Frau gebacken für die Begegnung im Anschluss mit Papst Franziskus. Und es war wirklich sehr, sehr fröhlich, denn der Papst sagte zu meiner Frau, als sie ihn fragte, ob er denn ein Stück Zitronenkuchen möchte: Ja, von Ihnen nehme ich ein Stück, denn Sie sind ja nicht Katharina de' Medici, die ja mehrere Päpste ins Jenseits befördert hatte. Und seitdem heißt dieser Zitronenkuchen bei uns Papst Franziskuskuchen. Also das zeigt so ein bisschen die Nähe, die wir haben. Und das ist schon das Besondere in Rom, dass eben tatsächlich die ökumenischen Beziehungen so vertrauensvoll und verlässlich sind, dass sie eben bis in die Spitze der römisch-katholischen Kirche reichen. Und ich begegne Papst Franziskus 5, 6, 7 Mal im Jahr und komme immer wieder auf diese Begegnungen zurück. Die ist ihm sehr präsent. Er fragt immer, wie es unseren Kindern geht und lässt auch immer herzlich grüßen. Das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Nun kennen Sie ihn ja persönlich. Er war bei Ihnen in der Gemeinde. Vor wenigen Wochen war ja Frank-Walter Steinmeier, der Bundespräsident, beim Papst. Da sind Sie auch dabei, wenn der EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford Strom Franziskus besucht. Was ist das für ein Mensch, wenn Sie ihn privat erleben? Können Sie uns da etwas erzählen?
Also Papst Franziskus hat ein besonderes Charisma, eine besondere Ausstrahlung. Ihm gelingt es, sofort in Beziehung zu Menschen zu treten. Der baut keine Hürden auf, der strahlt keine Distanz aus, sondern ist unglaublich präsent, wenn er ihnen gegenübersteht und vermittelt ihnen, dass es in diesem Augenblick nur um sie und ihn geht. Und das ist ganz, ganz beglückend zu erleben. Und er ist sehr sympathisch und zugewandt und zugleich ein großer Seelsorger und bedeutender Theologe. Und wenn man ihm begegnet, geht man reich beschenkt aus solchen Begegnungen wieder heraus.
Wo Sie es gerade ansprechen, reich beschenkt. Der Papst hat ihn ja nach dem Gottesdienst im Jahr 2015 im November, als er bei Ihnen in der Christuskirche war, hat er ja der Gemeinde ein besonderes Geschenk gemacht, einen Messkoffer. Also darin war ein Abendmahlskelch und eine Patene, also eine Hostienschale. Und Beobachter haben das ja damals auch als eine Ermunterung des Papstes gewertet, auf dem doch steinigen Weg eines gemeinsamen Abendmahls zwischen Katholiken und Protestanten voranzuschreiten. Möchtest du zunächst einmal fragen, was bedeutet der Gemeinde, Ihrer Gemeinde, den Menschen dort dieses päpstliche Geschenk?
Das ist für uns alle ein ganz wichtiges Zeichen, eine ganz wichtige Geste, mit der der Papst unsere gemeinsame Hoffnung zum Ausdruck bringt, dass wir eines Tages gemeinsam Abendmahl Eucharistie feiern können. Und wir nutzen diesen Abendmahlskelch, den Papst Franziskus uns geschenkt hat, jeden Sonntag, wenn wir Abendmahl feiern, zum einen als Erinnerung daran, dass wir in dem einen Glauben an Jesus Christus verbunden sind, aber zugleich auch als Erinnerung daran, dass wir noch ein Stück Wegs vor uns haben, sozusagen als Hinweis auf das Ziel, wo wir hinwollen und auch als Verpflichtung, nicht nachzulassen, alles dafür zu tun, dass das, was noch trennt, tatsächlich jetzt auch aus dem Weg geräumt wird.
Nun war das ja aber vor 2 Jahren eine Steilvorlage aus Rom, was auch in Ihrer Kirche geschehen ist, 2 Jahre vor dem großen Reformationsjubiläumsjahr. Das ist ja nun vorüber, ohne dass es nun konkrete Fortschritte, zum Beispiel in der Frage der Kommunion für konfessionsverbindende, konfessionsverschiedene Ehepaare gegeben hätte. Woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Also ich glaube, es ist ganz wichtig wahrzunehmen, dass mit Papst Franziskus da jetzt jemand ist, der bereit ist, auf diesem Weg der Einheit der Christenheit weiterzugehen und dafür eben auch Hindernisse aus dem Weg räumt. Und ich glaube, er eröffnet Möglichkeiten, stößt Prozesse an, dass sich Dinge weiterentwickeln können. So, und von daher bin ich sehr dankbar für diese Zeichen, weil sie uns Kirchen in die Pflicht nehmen, jetzt aus diesen Zeichen tatsächlich konkrete Vereinbarungen und Veränderungen abzuleiten. Und soweit ich das beurteilen kann, sind da doch die Diskussionen relativ weit vorangeschritten. Und so wie ich Papst Franziskus einschätze und wahrnehme, wird er beharrlich diesen Weg weitergehen. Und dafür sorgen, dass das auch zu dem von ihm gewünschten, gewollten, unterstützten Ergebnis kommt.
Aber ich schließe jetzt aus Ihren Worten, dass Sie glauben, dass die treibende Kraft in diesem Prozess der Papst selbst sein wird. Nun könnte man ja auch den Eindruck haben oder die Position vertreten, die Kirchenspaltung, aus was für Gründen auch immer, kommt aus Deutschland. Und von dort sollten vielleicht auch Impulse kommen, wie denn die Kirchenspaltung überwinden werden könnte. Und die deutschen katholischen Bischöfe sind eben da noch in einem sehr schwierigen Findungsprozess. Es gibt viele Diskussionen. Glauben Sie, dass der Papst vielleicht die Bischöfe auch einfach überrascht Entscheidungen trifft, wenn dort einfach die Diskussionsprozesse, ob beispielsweise konfessionsverbindende Ehepaare zur Kommunion gehen können, es dazu keine Entscheidungen kommt?
Also das Erste ist, dass es wunderbar ist, dass Papst Franziskus den Bischöfen in den jeweiligen Ländern zutraut, bestimmte Fragen selber zu diskutieren, zu entwickeln und zur Entscheidung zu kommen, die ihm dann möglicherweise vorgelegt werden. Also da ist sehr viel mehr Verantwortung auf Länderebene als noch bis vor wenigen Jahren. Zugleich sollte man aber Papst Franziskus nicht unterschätzen, in dem Sinne, dass man sagt, er kann zwar Prozesse eröffnen, aber nicht zu einem Ergebnis zu führen. Also mein Eindruck ist, der Papst weiß sehr genau, dass wir angesichts der Herausforderungen, vor denen wir Christen in dieser Welt in diesem Augenblick stehen, uns diese doch sehr kleinen Differenzen nicht mehr erlauben können, wenn wir uns sie haben erlauben können. Und er wird sicherlich seinen Beitrag dazu leisten, dass da, wo Probleme sind, Lösungen gefunden werden können. Er kommt aus der Seelsorge in Buenos Aires und weiß eben tatsächlich sehr genau um das Leid, das die Trennung der Kirchen einzelnen Gläubigen bereitet. Und ich denke, das ist ihm ein sehr, sehr ernstes Anliegen, dass es tatsächlich jetzt da zu Veränderungen kommt. Gleichzeitig muss man natürlich auch betonen, auch die Verantwortung, die dann Bischöfe in bestimmten Ländern haben, die müssen natürlich auch ihrer Verantwortung sich stellen. Und da, denke ich, ist man in Deutschland auf einem ganz guten Weg.
Erleben Sie denn selbst, dass Ihr Vorgehen, auch Ihre engen Kontakte zum Vatikan, zur römisch-katholischen Kirche, auch protestantischerseits aus Deutschland kritisch angefragt werden? Also Sie persönlich, aber vielleicht auch das Engagement von Heinrich Bedford Strom, dem Ratsvorsitzenden, in dem man vielleicht auch ja aus Deutschland sagen könnte, was macht der schon wieder in Rom? Ihr seid vielleicht zu eng mit den Katholiken. Wie ist es um das eigene protestantische Profil bestellt? Die eigene Identität. Merken Sie da auch kritische Anfragen, dass es da manchmal auch grummelt, was Ihre Aktivitäten angeht?
Das kommt durchaus vor. Wir versuchen, diesem Grummeln zu begegnen, indem wir Menschen aus Deutschland nach Rom einladen, um ihnen hier vor Ort live sozusagen zu zeigen, wie hier Ökumene gelebt, gestaltet, gefeiert wird. Und häufig trägt dieses selber Erleben dazu bei, dass bestimmte Vorstellungen, Klischees, die man so hat, von dem, wie Rom so üblicherweise gesehen wird, dann über den Haufen fallen. Und viele erkennen dann auch, dass Ökumene ja nicht heißt, einfach billige Kompromisse zu machen, sondern Ökumene setzt voraus, dass man um seine eigene theologische und kirchliche Identität sehr genau weiß. Denn nur dann, wenn man ein eigenes Fundament hat, kann man tatsächlich auch ins Gespräch mit anderen eintreten. Und Ökumene lebt davon, dass man miteinander in den Dialog kommt. Und das heißt, Dialog ist immer ein offenes Geschehen und man weiß nicht, was passiert. Aber es setzt voraus, dass man bereit ist, sich auch durch den Dialog verändern zu lassen. Und das braucht es auf beiden Seiten, im evangelischen Bereich genauso wie im römisch-katholischen Bereich.
Also es geht also um das ja, kennenlernen, um das Gefühl von Einheit, manchmal auch einer einfachen, herzlichen Umarmung. Und dazu passt ein Lied, Jens Martin Kruse, das Sie sich für diesen Talk gewünscht haben. Kommt nicht von den Goldenen Zitronen aus Hamburg, der Punkband, sondern von einem Sänger, der vielleicht Ihre Gefühlswelt jetzt, wo Sie kurz vor dem Abschied aus Rom stehen, zusammenfasst, nämlich Grazie Roma von Antonello Venditti. Warum dieses Lied?
Also zum einen ist der Titel wirklich sehr passend. Wir würden als Familie unter diese fast 10 Jahre in Rom einfach ein riesengroßes Grazie Roma setzen. Ein großes Dankeschön für die vielen sehr guten, bereichernden, wundervollen Erfahrungen und Erlebnisse hier in Rom. Dieses Lied gehört dann aber auch noch weiter in einen ganz konkreten Kontext, denn es wird immer dann gesungen im Fußballstadion, wenn die AS Roma gewonnen hat. Und das kommt im Moment nicht so oft vor, aber wenn es dann vorkommt, dann sind das sehr berührende Erfahrung. Dann stehen da 50.000 Menschen und singen dieses Lied. Und da merkt man nochmal, sozusagen, wie die römische Volksseele tickt. Und das ist doch irgendwie toll, wenn man dann als Deutscher da auch steht und den Text auch kann und mitsingt und sich gemeinsam mit den Menschen um einen herum freut, dass der Fußballverein AS Roma mal wieder gewonnen hat.
Damit haben Sie ja schon eine Glaubensfrage beantwortet, die ja jedem Römer bewegt und gestellt wird, ob er es nämlich mit dem Adler von Latio Rom oder mit dem Wolf von AS Rom hält. Eine Liedzeile in dem Text lautet ja auch: Rom macht mich zum König, wenn ich am Sonntagmorgen die Glocken höre. Und dann hören wir mal rein in diese römische Danksagung: Grazie Roma.
Che ci fa sentire amici anche se non ci conosciamo? Dimmi cos'è che ci fa sentire uniti anche se siamo lontani? Dimmi cos'è che batte forte, forte, forte in fondo al cuore, che ci toglie il respiro e ci parla.
Grazie Roma, das war Antonello Venditti mit seiner Hymne, seiner Danksagung an die ewige Stadt. Jens Martin Kruse, der Pastor der deutschsprachigen evangelisch-lutherischen Gemeinde in Rom, im Talk auf NDR Info. Ein Abschied steht ja an für Sie und Ihre Familie. Sie verlassen die Gemeinde in der Via Sicilia, verlassen Rom, Italien, das Land, wo die Zitronen blühen. Herr Kruse, mir ist aufgefallen, in Ihrem aktuellen Gemeindebrief ist ja auf der Titelseite ein Spielzeug Luther abgebildet und auf der dritten Seite dieses Gemeindebriefs meditieren Sie über einen Satz aus der Apostelgeschichte. Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Was hat Rom denn Ihnen gegeben?
Also ich denke, Rom hat mir, uns als Familie, unglaublich viel gegeben. Das hat man eben vielleicht auch in dem Lied gehört von Antonello Venditti, diese Lebensfreude, diese Herzlichkeit der Menschen, die Offenheit. Das ist ein großes Geschenk. Dazu kommen die vielen, vielen guten Bereiche und Erfahrungen in der Ökumene. Viele römische Freunde in ganz unterschiedlichen Bereichen. Wir haben das Gefühl, dass da Freundschaften fürs Leben entstanden sind. Und in dieser Stadt zu leben, ist natürlich auch ein großes Geschenk. Einfach, also wenn ich auf dem Weg zur deutschen Schule bin, komme ich am Petersdom an der Engelsburg vorbei. Das ist also immer noch sehr berührend. Und natürlich meine kleine Gemeinde mit den 500 Gemeindemitgliedern, die mich sehr bereichert haben. Und das ist ein wichtiger Teil unserer biografischen Identität geworden, dieses Rom.
Wem fällt denn in der Familie der Abschied am schwersten?
Also wir sind alle sehr, sehr dankbar für jeden Tag, den wir hier in Rom leben durften. Und von daher erstaunlicherweise vielleicht sind wir sehr, sehr fröhlich und freuen uns auf Hamburg und die neuen Aufgaben und haben eigentlich das vor Augen. Und das hilft natürlich, dem Abschiedsschmerz ein wenig zu entkommen. Aber weil diese Dankbarkeit so groß ist für die Zeit in Rom, glaube ich, können wir auch gut jetzt weiterziehen.
Ja, wenn wir so langsam auf die Zielgerade dieses Gesprächs einbiegen, Jens Martin Kruse, nochmal dieses Stichwort Reformation betrachten, Wiederherstellung, auch Erneuerung, dann passt das ja auch für Sie und Ihre Familie, weil Sie ja auch zurückkehren nach Hamburg an die Hauptkirche St. Petri, um dort eben als Hauptpastor zu wirken, an dem Ort, wo auch schon Ihr Vater Hauptpastor war, dort gearbeitet hat. Auf was freuen Sie sich in Hamburg?
Also in Hamburg, in St. Petri vor allen Dingen, freue ich mich auf die Menschen dort. Das ist eine große und wirklich wunderbare Möglichkeit, nach dieser Zeit in Rom dann in Hamburg wieder anzukommen und Fuß zu fassen und mitzuhelfen, mitzugestalten. Gemeinde, Kirche mitten in der Stadt, Citykirche. Und diese Petri-Gemeinde hat viele sehr schöne und interessante Bereiche ob das das Beratungs- und Seelsorgezentrum ist, ob das der Kindergarten ist, ob es die Kirchmusik ist, ob es diese tolle, wunderbare Kirche ist. Und da mit Menschen gemeinsam zu überlegen, wie man Kirche, Gemeindeleben heute im 21. Jahrhundert so gestalten kann, dass Menschen Kirche als einen attraktiven und wichtigen Ort für sich entdecken. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Aufgabe. Und natürlich freuen wir uns als Familie auch darauf, wieder in Hamburg sein zu dürfen. Ob das jetzt ins Theater gehen ist, ins Thalia-Theater oder ins Schauspielhaus, ob es das Weihnachtsoratorium in einer der großen Kirchen ist, ob es die neue Elbphilharmonie ist, die wir zwar von außen gesehen, aber von innen noch nie haben erleben dürfen. Ob es die wunderbare Hafencity ist mit der spannenden neuen Architektur. Also da gibt es so ganz viele Punkte, auf die wir uns als Familie freuen. Und da ist eine große Neugier, diese Stadt neu und zum ersten Mal auch als Familie zu entdecken.
Weil Sie ja vorhin diese Glaubensfrage Roma oder Lazio schon beantwortet haben, in Hamburg HSV, Pauli, wie sieht's da aus?
Wir sind da als Familie aufgeteilt. Während meiner Frau St. Pauli sehr am Herzen liegt, bin ich von Kindesbeinen an, sozusagen durch Kevin Keegan und Manfred Kals, HSV-Fan. Und wir versuchen sozusagen als Familie diese Pluralität friedlich zu halten und damit eben auch ein Stück weit abzudecken, was an verschiedenen Möglichkeiten in Hamburg so vorkommt.
Lassen Sie uns vom HSV und über St. Pauli nochmal zu St. Petri kommen. Vor welche Herausforderungen, Sie haben das so etwas angedeutet, aber ich möchte nochmal nachfragen, vor welche Herausforderungen sehen Sie heute, gerade im Zeitalter der Migration, auch der Globalisierung, eine Gemeinde gestellt wie St. Petri mitten in der Stadt Hamburg zwischen Banken, Einkaufsmeile, Rathaus, ja in einer der reichsten Städte Europas. Welche Herausforderungen sehen Sie da für eine Kirchengemeinde?
Ich denke, es gehören zwei Dinge zusammen. Das eine ist, für die Gemeinde selber das eigene Profil weiterzuentwickeln und zu schärfen, damit immer mehr erkennbar wird, wofür St. Petri steht. Das ist sozusagen die Bewegung nach innen. Und zugleich geht es um den Dialog mit der Stadtgesellschaft, mit den Fragen, Herausforderungen, Problemen, die es da mitten in der Stadt gibt. Und ich denke, es braucht heute wirklich Kirche, die fähig ist, in den Dialog mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu treten und an keiner Stelle den Dialog zu verweigern. Und da, glaube ich, hat gerade St. Petri eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ob das jetzt mit Blick auf die Migranten und Flüchtlinge ist oder mit Blick auf die Bedürftigen oder mit Blick auf die Seelsorge an Menschen, die nicht hinwissen, wo sie hin sollen, oder ob es mit Blick in die Politik, ins Rathaus, in die Bürgerschaft ist oder in den Dialog mit den Kulturschaffenden und den Medien. Also da, glaube ich, braucht es uns als Kirche, weil wir über eine große Fähigkeit verfügen, mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen. Und das, denke ich, ist eine wichtige Aufgabe von St. Petri.
Nehmen Sie da auch nochmal einen Schwung aus Rom selber mit, diese Perspektive der schwachen Kirche zu sein, Kirche für andere zu sein, nicht nur als ein Teil der kulturellen Identität sein Christsein zu verstehen, sondern tatsächlich auch sich den Schwachen, den Bedrängten zuzuwenden, wenn Sie beispielsweise auch an das denken, was ein Papst Franziskus verkündet.
Ganz genau, das ist zum einen die Perspektive einer ganz kleinen Minderheit, wie diese evangelische Gemeinde in Rom. Und es ist zugleich die Perspektive, dass auch eine kleine Minderheit wie diese Gemeinde durchaus ihre zivilgesellschaftliche Verantwortung übernehmen kann. Also hier in Rom haben wir schon vor 7, 8 Jahren ein Projekt aufgelegt für afrikanische Flüchtlingsfrauen und ihre kleinen Kinder. Wir machen jede Woche ein Obdachlosenfrühstück. Und das sind so Erfahrungen, die, glaube ich, mich stark geprägt haben und die auch mein Bild von Kirche und ihre Verantwortung für andere ganz stark geprägt haben. Und das ist an St. Petri schon sehr ausgeprägt. Und da, glaube ich, kann ich mich gut einbringen und auch diesen Blick von unten, von außen, aus der Fremde in diesen Kontext eintragen, sodass wir die unterschiedlichen Angebote vielleicht auch noch ein Stück weiterentwickeln. Und es gilt, glaube ich, grundsätzlich immer sensibel, aufmerksam zu bleiben für die Themen, die Menschen mitten in der Stadt bewegen. Und auch da hat St. Petri, glaube ich, einfach aufgrund ihrer Lage eine ganz wichtige und herausgehobene Aufgabe.
Wie könnte die aussehen?
Eine der großen Chancen, die ich für St. Petri sehe, besteht darin, dass da Tag für Tag über 1000 Menschen einfach so vorbeikommen. Und das, glaube ich, ist eine Gelegenheit, die Kirche heutzutage nicht mehr so oft hat, gerade in einem weitgehend säkularisierten Umfeld, auf Menschen zu treffen, die aus welchen Beweggründen auch immer noch Kirche aufsuchen. Und da gemeinsam mit den Menschen von St. Petri zu überlegen, wie man mit diesen Menschen ins Gespräch kommen kann, wie man erfahren kann, was sie bewegt, was sie suchen, wo sie Hilfe brauchen, was sie sich von Kirche vielleicht gar erwünschen, das, denke ich, lohnt sich zu entwickeln bzw. weiter zu stützen. Und St. Petri hat eben auch mit dem doch sehr einmaligen und herausragenden Beratungs- und Seelsorgezentrum sozusagen die Infrastruktur, die Menschen, das sind also 150 Ehrenamtliche, die da Tag für Tag, jeden Tag die Woche ansprechbar sind. Das ist ein Riesenfund, glaube ich, mit dem man wuchern kann und sollte.
Der Blick für die Schwachen, die Armen, der liegt ja nicht nur Papst Franziskus in Rom am Herzen. Sie haben es angesprochen, auch das Engagement an St. Petri in Hamburg. Es erinnert ja auch ein besonderes Denkmal in Hamburg an die Schwachen und Unglücklichen. Und damit endet auch so ein bisschen unser gelber Gesprächsfaden, Jens-Martin Kruse, der nämlich unweit ihres künftigen Wirkungskreises, nämlich an der Ludwig-Erhard-Straße in Hamburg, steht das Bronzedenkmal der Zitronenjette. Also neben dem Wasserträger Hummel ist ja die Zitronenjette eines der bekanntesten Hamburger Originale. Eine Frau, die als Obsthändlerin Zitronen verkaufen musste, 1916 starb und eben heute an das Schicksal all derjenigen erinnert, für die das Glück keine Zeit hat. Jens-Martin Kruse, haben Sie denn schon dem vorgestreckten Finger der Zitronenjette die Hand gereicht? Es soll ja Glück bringen, heißt es in Hamburg.
Ich bin in der Tat vorbeigekommen, weil ich mehrere Male jetzt im Zuge der Bewerbung in der Katholischen Akademie Hamburg genächtigt habe. Und tatsächlich habe ich auch der Zitronenjette die Hand gereicht und irgendwie hat es auch bei mir Glück gebracht. So, dass wir also auch aus Rom ein Zitronenbäumchen mitbringen werden nach Hamburg.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.